Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Vielleicht bist du ja der Falsche für die Frage, die ich jetzt gern stellen würde, weil du bist ja ein begeisterter Altphilologe, also Experte der griechischen Mythologie. Aber mich würde es interessieren, so was deine ersten Gedanken sind. Was ist das Faszinierende an nordischer Mythologie? Fällt dir da was spontan ein?
Spontan fällt mir Herr der Ringe ein, was ja eine indirekte Verarbeitung der nordischen Mythologie ist. Und dass ich eigentlich sehr wenig davon weiß bzw. wusste bis vor kurzer Zeit.
Und das ist schon Grund für Begeisterung. Interessant. Nee, ich finde es spannend, dass, also wir haben auch schon Menschen gesagt, so, dass ja griechische Mythologie ist nicht so ihr Ding, sondern sie interessieren sich mehr für nordische. Ich habe jetzt nicht genau nachgefragt, warum, aber ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, an was das liegen könnte. Und mir fällt dann auch ein, dass es gibt auch, also es gibt da Menschen, die so ein bisschen sich sehnen nach einem, ich hasse das Wort eigentlich, Urzustand oder sowas, ein raueres, altertümliches im Zelt schlafen und die Naturgewalten. Und es gibt auch Menschen noch heute, die dieses Symbol von Thors Hammer als Halskette haben, diesen Mjölnir so als Verbundenheit mit den Vorfahren. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das ja eher unsere Vorfahren sind als die Griechen. Also wenn man
ich müssten wir uns natürlich erstmal definieren.
Schwaben.
Okay, also Schwaben, der Volksstamm der Sueben, ist ein germanischer Stamm und natürlich ist unsere Sprache auch eine germanische und damit auch ein Stück weit unsere Tradition. Okay. Insofern könnten wir uns im weitesten Sinne, also unsere Vorfahren kommen ja auch aus deutschen Ländern, als Nachfahren der Germanen, aber wirklich im allerweitesten Sinne.
Also kann ich jetzt nicht sagen, dass Thors Blut in meinen Adern fließt.
Ich finde, das ist immer schwierig. Also auch diese Halsketten, die haben ja dann oft auch diese Runen dabei, die ja auch sehr mystisch wirken. Das ist natürlich alles eine Romantisierung und eine, sagen wir mal, Idealvorstellung einer angeblich guten alten Zeit, in der die Menschen abgehärtet waren und alles noch, ja, wie du gesagt hast, näher an der Natur ist, natürlich damit auch die Menschen eher bei sich und nicht so abgelenkt.
Das mit dem Abgehärtet.
Also ja, immer eine Kritik der Moderne auch schwingt damit.
Ja, genau. Und ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht liegt es auch deshalb, dass die manchmal dann die griechischen Mythen nicht so spannend finden, weil das ist ja eher so die Wiege der Moderne. Also die Renaissance erfindet es danach. Und außerdem allein das Bild, also wenn ich mir die anschaue, diese Götter, die sind ja für uns, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die nicht im eigentlichen Sinne schwul waren, aber die sehen ja eher aus, wie man sich vielleicht sowas vorstellt. Also die haben nicht dieses typische, also Thor ist ja einfach so ein starker Kämpfer, der dann so Felle um sich rum oder so, und das sieht einfach so sehr, ich gehe jetzt raus in den Wald und erlege, was da auch immer komme. Und die Griechen, die sind eher so verweichlicht, die liegen dann da rum und essen dann irgendwelche süßen Früchte und so weiter. Und irgendwie ist das für uns, ich weiß es nicht. Es ist nur nicht gerade so Brainstorming.
Ich würde es so schwarz-weiß nicht sehen, aber ich glaube, was da noch ein wichtiger Zwischenschritt ist, und zwar bei beiden, ich nenne sie jetzt mal Religionen, ist die das Medium des Christentums, über das dann ja auch nochmal durchgegangen ist. Und natürlich haben sich sowohl die Griechen als auch dann die Römer, die griechischen Götter übernommen haben, als auch später die Christen, natürlich auch als Zivilisation bzw. Bringer der Zivilisation betrachtet. Insofern stimmt es schon, dass in den griechischen Mythen vieles drinsteckt, was der Begriff Fortschritt ist hier hat einen schweren Stand, aber aus damaliger Sicht wahrscheinlich der Gesellschaft irgendwie einen Fortschritt gebracht hat, was andere Völker nicht hatten. Zum Beispiel hat man ja auch gesagt, die Germanen da oben hinter den Alpen, die, also in der Antike jetzt, bei denen waren Dionysos und Demeter noch nicht, also die, das waren Vorurteile, aber die haben noch keinen Wein und die haben auch noch keinen Ackerbau und deswegen sind die so rückständig.
Jetzt haben wir ja hier im Remstal Wein, das ist ja alles super.
Halt mit italienischer Qualität.
Ja, ist ja genial.
So ein Spätburgunder ist heute nicht mehr das, was in den 80ern war.
Ja, genau, ist kein Semsekrebsler mehr.
Okay. Essig.
Nee, okay, ja, interessant auch schon, weil das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, dass also wenn man es drüber nachforscht, wo denn diese nordischen Mythen herkommen, da gibt es nicht so viel Material ja wie bei den Griechen und bei den Römern. Und es gibt tatsächlich aber schon Aufzeichnungen von irgendwelchen römischen Geschichtsschreibern so im 5. Jahrhundert, die schon erwähnen, dass die Völker nördlich der Alpen diesen oder jenen Gott anbeten. Also es sind so früheste Aufzeichnungen.
Und es ist sogar noch früher, und zwar zwei ganz bekannte. Der erste ist Cäsar, ungefähr 50 vor Christus, der über den Gallischen Krieg schreibt. Und da spricht er auch mal über die Germanen.
Aber spricht er dann über, nicht, weil ich denke jetzt gerade, weil vor kurzem kam neuer Asterix raus, die sagen ja immer beim Teutates.
Das sind dann keltische Götter,
genau.
Wobei man auch historisch gar nicht so klar differenzieren kann, sind das Kelten oder sind das Germanen. Also der keltische Kulturkreis hat sich auch über große Teile des Gebietes erstreckt, das die Römer dann Germanien genannt haben. Cäsar macht diese Differenzierung, weil er eben nur Gallien erobert hat, also das heutige Frankreich. Und
ist Gallien alles, war ganz Frankreich, oder?
Das
ist
ungefähr nicht, noch mit Belgien obendran und so.
Okay, das ist nicht nur die Bretagne oder so, wo Asterix war.
Nee.
Okay,
nee.
Ah, ja, okay, gut.
Nee. Und er grenzt quasi die Gallier oder die Kelten ab von den Germanen, die jenseits des Rheins wohnen. Aber gleichzeitig gab es schon Germanen, die davor den Römern mal ganz empfindliche Niederlagen beigebracht haben. Und damit kann Cäsar dann wie so eine Art Gefahr im Hintergrund aufbauen.
Okay. Und der erwähnt dann auch irgendwelche Götter, die anbeten?
Der vergleicht die Kulte und die Religion der Kelten mit den Germanen. Und Cäsar nennt eben eigentlich nur, dass sie nur sichtbare Götter anbeten, nämlich sowas wie die Sonne, das Feuer und den Mond.
Ja, okay, das ist natürlich schwer, sag ich mal so. Weil das große Problem bei der nordischen Mythologie ist die Quellenlage. Also es gibt ja eigentlich nur mehr oder weniger, es gibt schon mehr wie zwei Quellen, aber die ist halt lang nicht so fundiert wie bei den Griechen.
Vielleicht müssen wir noch den Zwischenschritt machen mit der zweiten römischen Quelle, die recht früh ist, nämlich der Tacitus.
Genau, den habe ich
auch. Ungefähr 100 nach Christus, der hat nämlich eine kleine Schrift geschrieben, Germania. Und darin, die ist auch so ein bisschen politisch motiviert. Er stilisiert die Germanen als eben tapfere Krieger und auch dieses urwüchsige Volk, das eben noch nah an der Natur lebt und stellt sie auch den verweichlichten, weil in der Zivilisation so weit fortgeschrittenen Römern gegenüber. Also ist auch wie so ein Appell an seine eigenen Leute zu Hause. Auf jeden Fall spricht er auch über die germanischen Götter und der erwähnt drei, nämlich Merkur, Herkules und Mars.
Okay, und die entsprechen welchen den Bekannten aus der nordischen Mythologie? Weil die sind ja, also die kommen jetzt in der Edda nicht vor.
Doch, also
die, nicht unter diesen Namen.
Nein, natürlich nicht. Aber das ist dann auch die Grundlage für spätere Quellen eben aus dem 5. Jahrhundert oder frühen Mittelalter. Weil die Leute, die Quellen geschrieben haben, kannten ja immer auch die römischen Götter noch.
Ja.
Und Merkur wird immer mit Odin gleichgesetzt.
Okay.
Herkules mit Thor.
Ja.
Und Mars dann mit, jetzt hilft
Tür.
Mir, Tür, genau. Wird auch mit den Wochentagen begründet.
Ja, okay. Also ich finde es, ich bin da schon ein bisschen vorsichtig, weil es gibt viele Theorien, inwieweit man Mythen aus Griechenland übertragen kann auf die nordischen Mythen. Und das ist ein ziemlich großes Problem, dass man das teilweise nicht weiß, man streitet sich bis heute darüber, kommt es daher oder kommt es daher? Und ich sage jetzt einfach jetzt schon mal kurz zwei Beispiele. Und das eine ist, dass es im 5. Jahrhundert gab es den Brauch in Skandinavien, Menschen oder reiche Menschen in ihrem Schiff zu beerdigen und denen hat man dann eine Goldmünze in den Mund gelegt. Und da geht man davon aus, dass sie das irgendwie mitbekommen haben von den Griechen, weil das ist was zu Abgefahrenes, dass man das sich selber überlegt, dass das unabhängig dort entstanden ist und in Griechenland. Die hatten das da auch mit diesem, oder was in Griechenland mit, dass man über den Styx kommt oder so.
Ja, dass man dem Fährmann dann
genau, einem, und das da geht Geld man davon, zahlen kann. Davon geht man, das, geht man aus, dass das übertragen wurde. Und dann gibt es noch das andere, ist, es gibt in vielen Mythen überall auf der Welt immer sowas wie die Sintflut. Das gibt es bei den Babyloniern, gibt es beim Gilgamesch-Epos, kommt das vor, dann natürlich in der Bibel und es gibt es auch beim Entstehungsmythos in der nordischen Mythologie. Aber man neigt dazu zu tendieren, dass das nicht christlich beeinflusst ist, sondern dass sie das sich wirklich selber überlegt haben. Und das ist immer so das große schwierige Thema, wenn wir über nordische Mythologie reden. Wie arg ist das jetzt von Christentum beeinflusst oder nicht? Und da ist man sich bis heute bei ganz vielen Sachen nicht einig.
Oder von der antiken Mythologie.
Genau, aber vor allem das Christentum. Und zwar deshalb, weil die Hauptquelle der nordischen Mythologie, die wir heutzutage haben, ist ja eben die Edda. Und die Edda, das bedeutet auch gleichzeitig sowas wie Urgroßmutter oder auch Erzählung so.
Und man sagt auch, dass es von lateinisch Editio, also die Herausgabe, käme.
Okay, kann auch sein. Auf jeden Fall, es gibt die Edda als so mehr oder weniger einzige Quelle, wobei es da muss man unterscheiden und das finde ich wirklich kompliziert, deswegen muss ich das vielleicht auch mehrmals erwähnen. Es gibt diese Prosa-Edda und die Lieder-Edda. Und man nennt die auch die jüngere und die ältere Edda. Und die Prosa-Edda ist die jüngere. Und das ist so, dass die wurde eben geschrieben im Jahre 1200 und irgendwas, so, weiß nicht, 1230, von Snorri Sturluson hieß der Typ, der in Island saß und das Christentum schon kannte. Also der war selber Christ und der hat diese Prosa-Edda, also Prosa einfach Fließtext, kein Gedicht, kein Lied, geschrieben. Und der kannte sich gut aus mit ganz vielen anderen Sachen, also mit ganz vielen Liedtexten und hat die so alle miteinander verwurstelt, sag ich mal. Der wollte das festhalten, was da war.
Der war ja, meine ich, auch ein sogenannter Skalde, so ein, ja, Hofdichter.
Genau.
Das ist ja auch so eine der Traditionen, wo eben, so sagen wir mal, Vorstufen dieser Mythen schon in den Jahrhunderten davor überliefert wurden.
Genau, und der ist, eigentlich ist diese Edda eine Anleitung, wie man solche, oder eine Motivation, weil die Skaldenkunst ging ein bisschen verloren und er wollte die dazu animieren, dass sie wieder mehr solche Sachen schreiben. Also in dieser Prosa-Edda stehen eben viele, da stehen auch so Tipps. Da gibt es auch so Kapitel, wo es nur darum geht, diese Reimform nehmen oder diese Reimform. Mhm. Es wird sogar gesagt, dass er so quasi den Stabreim erfunden hat. Mhm. Also Stabreim ist eigentlich Alliteration. Das ist ja so, was gibt es für Beispiele? Also ich bin gerade so bescheuert, das sagt mir heute immer noch so.
Also immer, wenn es mit dem gleichen Buchstaben anfängt.
Genau, ne? Es gibt es ja immer noch. Ja, jetzt fällt uns natürlich nichts ein. kommt noch. Also der hat es, und das ist auch interessant, weil manchmal bei der Analyse der Lieder erkennt man schon an der Stilistik, was das von, ob das jetzt irgendwie eher eine belehrende Message ist oder eine erzählende.
Also jetzt warte nochmal kurz.
Ja, genau.
Okay, fangen, weil es geht, ist sehr viel. Also ich versuche mal kurz zusammenzufassen und du korrigierst mich. Wir haben eine Tradition sozusagen von ganz einfachen Hinweisen, eher so noch aus dem römischen Raum in der Antike. Und dann gibt es in der, dann hat man quasi lange nichts. Und dann hast du gesagt, um 1230, also eigentlich 1000 Jahre später,
ja,
kommt dann dieser
Snorri Sturluson.
Snorri Sturluson, ein Isländer.
Ja.
Und der schreibt quasi ein Buch über Dichtkunst.
Genau.
Nämlich diese nordische Skaldendichtung. Okay.
Und er bezieht sich da ganz viel auf andere Sachen. Und manchmal erwähnt er auch und sagt, wie es in der Völuspá steht. Die Völuspá ist das wichtigste Lied des Mittelalters, eigentlich kann man sagen. Beziehungsweise man weiß nicht eben, wann das genau aufgeschrieben wurde. Dieses Lied wurde gefunden aus 1600 irgendwas von irgendeinem Bischof, der hat so ein Gedichtband oder ein Liederband gefunden. Und dann hat man da verstanden, ach, das ist das, auf das sich dieser Snorri Sturluson bezieht. Dieser Isländer hat ganz viele Anmerkungen, da steht ganz oft auch, er schreibt in Prosa, er schreibt einen Text, so und so ist es passiert, das und das und das, wie es auch in der Völuspá steht, und dann zitiert er das Wort für Wort.
Und also der hat vieles von dem, was er da aufschreibt, gar nicht selbst erfunden?
Genau.
Also das heißt, der muss ziemlich belesen gewesen sein.
Ja, ne? Genau.
Also der konnte auf jeden Fall und war wahrscheinlich sehr gebildet, konnte wahrscheinlich auch nicht nur altisländisch.
Altnordisch.
Altnordisch, ja. Sondern eben wahrscheinlich auch sogar Latein oder Englisch.
Wobei
oder
ich das...
alles die alte
das,
Form.
Das ist die Frage, ob das genau gebraucht hat, weil dieses Dokument, dieses 1643 oder sowas, ich glaube, es ist echt 1643 gefundene Dokument, das ist auch auf Altnordisch. Und das ist eben,
okay.
Und das ist dann diese Lieder-Edda. Und die Lieder-Edda beginnt eben mit der Völuspá. Das ist die Weissagung der Säherin, in der eigentlich so alles drinsteht. Und die wird oft zitiert in diesem Buch von Snorri Sturluson, Wort für Wort. Und dann mischt er so ganz viel durcheinander. Also das ist dann auch manchmal komisch. Manchmal schreibt er Sachen auch anders, wie es dargeschrieben wird. Manchmal stellt er es gleich. Manchmal erfindet er Sachen hinzu. Und man weiß es oft nicht, hat er da zwei verschiedene Quellen genutzt, wovon eine verloren gegangen ist, oder ist er schon christlich beeinflusst? Und das ist halt das Komplizierte an der ganzen Sache. Mhm. Und das Komplizierte an der ganzen Sache ist ja letzten Endes das. Also er hat ja nicht nur Lieder genommen, sondern er hat auch Erzählung genommen. Und das macht es auch so kompliziert, das ganze Thema.
Erzählungen sind jetzt einfach mündlich überlieferte, genau. Geschichten, die wahrscheinlich man sich halt in Island schon seit Jahrhunderten oder in Norwegen und sonst wo erzählt
hat. Ja, das ist dieser Skalde, der hat das ja nicht aufgeschrieben. Da kam ja so ein Hofsänger und der hat dann gesungen, Thor zieht nach Osten mit seinem Hammer und tötet einen Riesen. Und dann gab es eben diese Geschichten, die kannte damals jeder. Und deswegen musste man die gar nicht ausschmücken. Und heutzutage kennen wir die nicht mehr. Und dann steht dann in dieser Edda, steht dann, wird es nur kurz angedeutet, das und das und das und das. Und es wird nicht ausgeführt. Und es gibt auch Mythen, von denen man weiß, dass man sie nicht weiß. Also wo... Da gibt es manchmal so Auflistungen, ja, und dann, das war doch damals, wie Loki das und das gemacht hat. Und dann weiß man sofort, ach ja, das ist die Geschichte. Und dann kommt danach, das ist das, wie der Gott das und das gemacht hat. Und dann sagt, hä, nie gehört. Und deswegen weiß man einfach, man weiß quasi dadurch, das sind Anspielungen auf Geschichten, die also man
so
nicht
wie,
kennt.
Wie wenn man jetzt heute sich in der Kneipe über Fußball unterhält und dann sagt eine, ja, das ist wie damals 54, Wunder von Bern.
Ja, genau.
Und dann weiß natürlich bei uns jeder in Deutschland, was das war. Aber wenn das einer in 300 Jahren hört, der denkt sich halt, worüber reden die da?
Ja, genau. Guter Vergleich. Ja, nee, also so ist tatsächlich. Und das macht es halt sehr kompliziert, so dieses, ja, das eigentlich Komplizierte ist, und das finde ich ja das Geniale in der ganzen Sache. Und übrigens, also bremst mich wirklich, wenn du verwirrt bist, weil ich bin selber so halb verwirrt.
Noch kann ich dir halbwegs folgen.
Nee, also das Faszinierende ist ja, also, dass die Aufgabe, etwas aufzuschreiben, das mündlich überliefert wurde, ist halt schier unmöglich. Also das ist jetzt eigentlich ja wieder daoistisch, weil das wahre Wort ist nicht das ewige Wort. Also weil die ganzen Mythen haben sich ja permanent verändert. In dem einen Dorf haben sie erzählt, Thor war so, im anderen Dorf haben sie erzählt, Thor war so. Mhm. Dann haben sie den in dem anderen Dorf auf einmal Asa-Thor genannt. Der hat auf einmal einen Spitznamen. Das ist ja so, wir Menschen haben ja auch Spitznamen. Und in dieser Edda, es gibt ungefähr 12 Namen für Odin. Und das ist so, und ich finde, das ist das, was mich daran jetzt inzwischen fasziniert, dass ich jetzt so langsam, also früher habe ich mich nicht herangewagt an die nordische Mythologie, weil es zu kompliziert ist und ich das nicht ertragen konnte, nicht zu wissen, ist jetzt der Gott der Bruder von dem oder von dem? Das wusste ich halt, das konnte ich nicht ertragen. Und
wahrscheinlich ist er der Bruder von beiden, weil es beide Varianten gibt.
Genau, und zwar, man müsste das, wenn man es ganz penibel aufschreiben müsste, würde und könnte, würde man sagen, in diesem Jahr war er in diesem Dorf der Bruder von jenem und in dem anderen Jahr war er in dem anderen Dorf der Bruder aber von jenem. Und das macht es so verrückt und ich finde, das ist das Thema für mich, dieses ertragen zu können. Also dieses, wie heißt es, Ambiguitätstoleranz eigentlich, dieses krasse Wort, diese Komplexität.
Aushalten zu können.
Ja, und nicht zu sagen, wie war es jetzt? Und wir neigen immer dazu zu sagen, ja, war er jetzt dem sein Bruder oder dem seiner? Geht er nicht beides? Und dass es darauf keine eindeutige Antwort gibt, das ist schwer zu ertragen.
Also das ist ja so ein Klassiker in der Mythologie, das gibt es ja in der griechischen Mythologie auch, dass es verschiedene Varianten gibt, wer ist jetzt der Vater zum Beispiel oder dass es eben auch lokale Gottheiten gibt, die dann irgendwann verschmelzen zu einer Gottheit.
Ja, genau.
Die Götter an sich wandeln sich ja auch, je nach Jahrhundert, je nach Gegend. Und die griechische Mythologie hat ja eigentlich auch mit Homer, das waren ja auch nur Sänger, die erstmal alles mündlich überliefert haben. Aufgeschrieben wurde das alles viel später und das verändert sich natürlich permanent. Ja, genau. Und erst ab dem Moment, wo man es dann aufschreibt, hat man quasi eine Fassung, die dann auch angeblich gültig ist.
Ja, genau.
Aber die ist halt in sich dann wieder widersprüchlich, weil natürlich verschiedene Stränge miteinander kombiniert werden müssen und deswegen passt es einfach nicht.
Ja, da gibt's wunderbare Beispiele. Also die Forschung streitet sich bis heute, aber es gibt wunderbare Beispiele. Ein Beispiel tease ich schon mal an, das wird in der nächsten Folge einfach die Gründung. Die ist einfach in der Prosa-Edda, also jetzt nochmal langsam, Prosa-Edda, Snorri Sturluson, der schreibt, wie es alles losgeht, ein wenig anders, wie es eben in dieser Völuspá, in der Lieder-Edda kommt. Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten und er versucht es aber unter einen Hut zu bringen alles.
Also vielleicht, um da nochmal nachzufragen, weil das ist ja auch so ein super Beispiel für mich als Historiker für Quellenkritik. Ja. Wie kann man eigentlich rauskriegen, was war die ursprüngliche Fassung? Und dann gibt es verschiedene Quellen und auf einmal fehlt bei der einen was und so. Und das ist ja ein Großteil von dem, was Historiker machen, eben ja. zu vergleichen, was steht hier, was steht da, was steht da. Und wie kann ich jetzt auf den möglichst wahren Kern hinauskommen? Ja. Was genau darauf hinausläuft, ist der jetzt der Bruder von dem oder ist anscheinend alles richtig? Jetzt, aber der, dieser Snorri Sturluson, der hat also eine, der hat eine Edda verfasst.
Ja.
Und die, das ist die Prosa-Edda. Die, genau. die heißt jetzt einfach Prosa, weil er erstmal in Prosa schreibt.
Oder neuere Edda. Edda.
Und in dieser seinen Edda, also mhm. der Snorri-Edda, wenn ja. ich sie jetzt.
Kann man auch, ja.
Die hat er quasi eine andere Edda verarbeitet, nämlich die sogenannte Lieder-Edda.
Genau. Okay. Oder auch die, ältere Edda, weil sie vor ihm, er kann sie nur verarbeitet okay. haben, wenn sie schon davor da war.
Okay, aber die ist quasi Teil seiner Prosa-Edda.
Jein, also er zitiert manchmal wörtlich daraus, sag mal so. Also von daher schon Teil. Also es kommt manchmal, mhm. kommt dann die Szene, dass irgendjemand fragt jemand anders und dann sagt der sagt Odin zum Beispiel, wie es schon in der Völuspá steht. Und dann kommt es wirklich Wort für Wort ganz genau so wie in der Lieder-Edda. Also es ist schon ein Teil, aber er lässt auch vieles davon weg.
Okay, und er lässt dann sogar seine Figuren in seiner Prosa-Edda die Lieder-Edda zitieren.
Genau.
Also er sagt es nicht, er genau. legt es jemand anderem quasi in den Mund.
Richtig, genau.
Okay, und diese Lieder-Edda, die teilt sich dann aber nochmal in diese Völuspá. Also das ja. sind dann quasi verschiedene Sagen.
Das sind viele oder? Geschichten, da gibt es verschiedene Lieder, die beginnt halt mhm. mit dieser Völuspá. Das ist auch das komplizierteste Lied von allen.
Man spricht vielleicht auch von Epen, oder? Oder kann man da auch von Epik sprechen?
Ah, die sind schon, wow, das Lieder. Weiß ich nicht. Weil die sind schon auch, teilweise sind die auch sehr kurz.
Okay.
Und das sind einfach so kurze Geschichten.
Also ein Epos ist in der Regel ein sehr großes, langes Werk, ja, genau.
Ja, das ist nichts richtig okay. lang.
Okay, und also das Lieder.
Ist, ja. ja, genau, und er verarbeitet diese Geschichten. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage eigentlich, wann ist denn dann dieses ältere Werk entstanden?
Ja.
Und da streitet man sich auch ein bisschen und man geht davon aus, dass es so ungefähr 200 Jahre vorher war, also das Jahr 1000 mhm. herum. Da gibt es verschiedene Gründe, warum man das annimmt, das ist jetzt aber geht zu weit. Und genau, jetzt aber, was ich jetzt noch spannend finde, oder nee, genau, noch eins ist natürlich noch interessant, man kann natürlich von den Namen von verschiedenen Göttern auch wieder gewisse Dinge ableiten. Also, ich muss jetzt ein oder möchte gern einen Gott erwähnen, den wahrscheinlich niemand kennt, vielleicht kennst du ihn, Ullr.
Nee.
Ullr ist der Gott des Winters und der Jagd. Gibt es in Griechenland, gibt es keine des Winters, glaube ich. Es gibt der Jagd ja viele, aber ja. er ist auch der Gott des Winters. Und Ullr ist, der kommt der ganzen Edda kaum vor, der wird kaum erwähnt. Aber man ist sich ziemlich sicher, dass es ein sehr, sehr alter Gott ist. Also mit sehr alt meint man, dass man den schon sehr vor sehr vielen Jahren angebetet hat. Dass die mhm. Menschen den schon im Jahr 500 angebetet haben. Und das ergibt sich ein bisschen aus seinen Charaktereigenschaften. Der hat auch so magische Züge. Und auch vom Namen her. Also das habe ich jetzt leider vergessen, was der Name bedeutet. Aber man kann über die Namensherkunft daran, mhm. darauf zurückführen, wann das genau war. Und was ich jetzt so ein bisschen crazy finde, also, wie gesagt, bremst mich auch, wenn das nicht nachvollziehen kannst. Also, Ullr gilt als sehr, sehr alter Gott. Also, schon sehr lange Existenz, sag ich mal. Mhm. Aber in der Edda wird er eingebaut als Stiefsohn von Thor. Also, okay. Thor ist ja verheiratet oder ja. mit Sif heißt die und es ist der ihr Sohn. Und das ist das ganz okay. Interessante, wie man dann so einen Gott quasi, der schon da war, den hat man dann genommen, aber auch so ein bisschen herabgesetzt. So. Also die Christen haben ja auch ja. Sachen übernommen von sogenannten heidnischen Völkern. Und das ist halt auch so passiert, dass man sagt, okay, das war, also man geht davon aus heutzutage, dass Ullr mal ein Hauptgott war, der in wahrscheinlich Norwegen wurde der als Hauptgott Gott angebetet. Und den hat man so ein bisschen eingebaut, aber als so unbedeutend und der ist sogar der Sohn von einem der ja. neueren Hauptgötter.
Ja, also dass eben Götter auch Bedeutungsverlust verlieren können
ja, genau.
Sogar dann eben im Stammbaum verrutschen, dass sie nicht mehr der Urvater sind, sondern auf einmal irgendeine ja, unbedeutende Nebenlinie werden. Und dann, also da, ich habe von dem Gott noch nie gehört, Ullr.
Okay. Ja, genau.
Und der ist für den Winter und die Jagd zuständig. Da frage ich mich jetzt gerade, wahrscheinlich, das macht ja irgendwie für mich erstmal Sinn, wenn ich mir so die alten Germanen in Skandinavien vorstelle, dann romantisiere ich natürlich auch und denke mir irgendwie vor 2000 Jahren, also wenn das stimmt, was die Römer geschrieben haben, dann hatten die noch keinen Ackerbau. Was haben die also gemacht? Gejagt. Und die hatten natürlich auch lange Winter.
Ja.
Das heißt, das ist natürlich schon ein wichtiger Gott.
Ja, klar.
Und vielleicht war der ja früher dann tatsächlich mal sehr hoch angesehen. Und dann in späterer Zeit, da, wo die dann eben den Ackerbau übernommen haben und vielleicht auch bessere landwirtschaftliche Techniken hatten oder auch bessere Fischtechniken weiter aufs Meer hinaus sind, wo die die Ernährung einfach gesichert war und oder besser war als noch ganz früh, da ist vielleicht dieser Gott ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil man im Winter nicht mehr nur noch zu 100% darauf angewiesen war, jagen zu gehen.
Wenn man Vorräte hatte oder sowas.
Zum Beispiel. Das
ist jetzt auch stark vereinfacht natürlich.
Natürlich, aber das ist aber jetzt trotzdem total simpel gedacht.
Für den Moment finde ich es guter
Gedanke. Und vielleicht ist dann eben, also die Götter, die man kennt, sind ja eben Odin und Thor.
Ja.
Vielleicht noch die
Loki.
Frigg. Genau.
Loki kommt als drittes
Loki ein. Ist auch noch ein bekannter Gott. Frigg und Freya kennt man noch so ein bisschen.
Ja.
Aber sonst sind ja, also hätte ich jetzt auch nicht viele Götter so ohne weiteres gekannt, ohne mich da mal einzulesen.
Ja, ja.
Und dieser Uller, ja, der, ja, vielleicht ist der dann einfach wirklich irgendwann nicht mehr so wichtig gewesen.
Ja, und ich finde es halt spannend, dieses...
Und ja, da sind natürlich ganz viele Einflüsse. Wir reden hier von Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden der Entwicklung. Und wenn dann eben noch so Einflüsse aus der Antike, also aus dem Mittelmeerraum kommen, plus noch das Christentum, dann dreht es da halt einiges durcheinander.
Ja.
Und dann kann so ein Uller schon mal relativ weit unten im Stammbaum landen.
Ja, aber ich finde das eigentlich schon ein bisschen fair. Also ich meine, die Christen haben ja dann immer irgendwelche, das ist dann halt, oder auch die Moslems, Jesus ist halt ein Prophet. Die haben dann einfach, jetzt schaltet es ein Prophet.
Ja.
Das ist eigentlich so ein bisschen so ähnlich eigentlich auch. Und diese Uller, wie gesagt,
es geht dann halt weiter, ne? Also das entwickelt sich weiter fort. Und im Christentum sagt man dann, nee, stopp.
Ja, genau.
Jesus ist der Sohn Gottes. Hier, ab jetzt ist quasi, hat sich Gott den Menschen offenbart. Und jetzt ist quasi... Bis zur Apokalypse mehr oder weniger oder bis zum jüngsten Gericht bleibt dann alles erstmal so.
Ja, genau. Und du hast gerade schon das Christentum erwähnt. Da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen. Und zwar also nochmal dieser Snorri Sturluson, dieser Verfasser der Prosa Edda eben, der stand unter dem Einfluss schon des Christentums. Man kann jetzt auch, ich weiß nicht, wie genau du das weißt, diese Christianisierung von Skandinavien, die war also in Island erst sehr spät.
Ja, wobei... Also Island wurde tatsächlich von norwegischen Siedlern besiedelt, relativ bald dann, so 7. bis 8. Jahrhundert. Aber es gab dann eine zweite Besiedlungswelle und zwar, die kam dann eher über Schottland und die schottischen Inseln, also Orkney-Inseln und so. Und auch das ist dann eher der keltische Raum.
Und wann war das so?
Das war dann so 9. bis 10. Jahrhundert rum.
Okay, ja.
Und da, also gerade zum Beispiel in Irland und im großbritannischen Raum, da hat die Christianisierung schon extrem früh stattgefunden. Das heißt, dass Island wahrscheinlich um 1000 rum schon ziemlich weit fortgeschritten war in der Christianisierung und gar nicht mehr so heidnisch gedacht hat oder geglaubt hat, wie vielleicht noch Teile von Skandinavien. Aber wie genau, oder wann genau jetzt die Skandinavier...
Aber trotzdem so Pi mal Daumen...
Also Island war da eher schon relativ früh christlich tatsächlich.
Okay, auf jeden Fall, jetzt ist die Frage... wie arg er halt das alles durch die Brille des Christentums gesehen hat. Und was ich jetzt ziemlich cool fand, war die Erkenntnis, dass, also einerseits musste er aufpassen, dass er nicht zu heidnisch das alles schreibt.
Weil er sonst Gefahr gelaufen wäre?
Das hätte dann irgendjemand nicht gepasst. Dann wäre es irgendwie verboten worden oder so. Das wollte er vermeiden. Und jetzt ist die Frage, ob er da viele christliche Elemente reingebracht hat. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo einem bekannt vorkommen, so dass es auch zum Beispiel immer wieder, das wird man auch dann in der nächsten Folge nochmal reden, über diese Zahl 3. Es gibt eigentlich auch so fast so eine Dreifaltigkeit, sowas ähnliches gibt es auch irgendwie. Es treten oft 3 Götter nebeneinander auf. Oder es gibt auch so Sachen, dass 3-Generationen-Ding, das kennen wir auch schon von den Griechen, dass wir irgendwie, wir haben der Vater, der Sohn und dann nochmal der Sohn. So, das gibt es auch oft so. Das reden wir aber, wie gesagt, nächstes Mal. Und das andere ist noch, dass er hat ganz viele Sachen stark präzisiert. Also er hat Sachen, die in dieser älteren Edda, in dieser Lieder-Edda und also diese, zum Beispiel gerade in der Völuspá, wurde es oft sehr vage gehalten. Da habe ich ein wunderbares Beispiel dafür. Und zwar gibt es die Ziege Heidrun. Die Ziege Heidrun, die steht irgendwie, das ist mir jetzt auch nicht ganz klar nochmal, ob sie auf Nee, genau, und das hat er schon präzisiert. Die steht in der Völuspa, die steht irgendwie bei Valhalla, bei dieser Halle von den Göttern, und nagt am Baum oder ist vom Baum. Mhm. Und Snorri Sturluson schreibt dann, sie steht darauf und sie isst Blätter vom Baum. Die Blätter kommen der älteren Geschichte nicht vor. Mhm. Er macht das alles einfach noch viel präziser und bildlicher und will eindeutige Antworten. Und der älteren Geschichte ist so, die war da halt irgendwie. Das ist eher so ein bisschen, das lässt noch mehr Spielraum für Interpretation, die ältere Edda und die neue. Und wahrscheinlich unter dem Einfluss vom Christentum, hey, wir wollen eine klare Antwort. Wo stand die genau? Stand die daneben? Stand die drüber? Und es war irgendwie für die Menschen wichtig. Und davor war es ja nicht so wichtig.
Und das Christentum hat ja auch so eine Heilsfunktion mit Jesus, also so eine Rettung. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das.
Das kommt dann, das machen wir in 15 Folgen, kommt das auch noch.
Aber ja, das ist total interessant, weil die Frage ist genau, was hat er jetzt da selber dazu erfunden? Einfach um es glaubwürdiger oder für seinen, vielleicht auch seinen Auftraggeber oder die potenziellen Leser ist einfach, dass es sich besser verkauft, dass er da auch nicht dann so.
Ich weiß nicht, wie kapitalistisch das halt drauf war, aber.
Naja, ein bisschen, gut. Ja. Also so Hofdichter, ich glaube schon, dass die auch von ihrem Kunst leben mussten.
Er war ein Politiker.
Ah ja, okay.
Also er war kein Hofdichter, okay. So. Er war tatsächlich ein Staatsmann eigentlich.
Okay.
Wurde auch irgendwann ermordet
weil er die Edda geschrieben hat.
Nee, nicht, weil er Heidrun. Aber
dass er eben Angst hatte vor Verfolgung oder so eine Art Inquisition, genau. Gab es jetzt wahrscheinlich damals nicht in dem Sinne, aber.
Irgendwie hat er das schon.
Dass er da als.
Druck verspürt wahrscheinlich.
Ungläubiger, als Teufelsanbeter.
Genau.
Das heißt ja, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass er dann auch die Götter ein Stück weit negativer hat aussehen lassen, weil er ja quasi im christlichen Glauben waren das eben so Dämonen, die man nicht gutheißen konnte. Also könnte auch ein. Ist jetzt eine reine Vermutung.
Ja, ich muss drüber nachdenken.
Und das ist schon interessant, wie dann eben aus einer ursprünglich vielleicht vagen oder auch zum Teil anderen Fassung dann auf einmal so eine neue Fassung rauskommt, durch eben verschiedene politische oder auch religiöse Intentionen bedingt.
Ja.
Und dann aber zur gültigen Fassung wird.
Ja, das ist eigentlich so voll und, von oben, das ist so voll.
Genau.
Also das lässt, weil das Geniale ist, wenn du sagst, Heidrun steht da irgendwo, dann lässt du ja dem einen Dorf den freien Gestaltungswillen, dass die steht daneben, das andere Dorf sagt, nee, bei uns steht sie oben drüber, bei uns frisst sie Blätter, bei uns Bären, lässt ja alles zu, aber wenn du sagst, hey, die steht oben drauf und ist Blätter, dann Ende der Geschichte, autoritär von oben durchregiert.
Genau.
Er war ja auch Staatsmann, wie gesagt.
Hast du das jetzt mitbekommen, dass Elon Musk sein eigenes Wikipedia macht?
Ja, habe ich. Und da steht drum, dass wenn du quasi hoher IQ eingibst, dann kommt als erstes Beispiel ein einziges R und so und bei allem und tollster Körper, Beispiel Elon Musk.
Bester Kindername,
und,
Ex.
Genau, und alles. Schön, und bestes Auto also, der Welt.
Genau, Wikipedia ist ja auch ein Projekt, das es seit 25 Jahren gibt und wo eben das natürlich auch Fehler hat. Du findest,
dass Elon Musk und Snorri Sturluson vergleichen.
Ja.
Okay, gut.
Wo natürlich auch Fehler drin sein können, aber die sich tatsächlich der Wissenschaft verschrieben haben und natürlich auch immer wieder viele Leute drüber gucken, dass da kein Blödsinn reingeschrieben wird.
Diese Seite steht zur Diskussion.
Genau. Die darauf hinweisen, auch eben sich das, die wissenschaftliche Methode, Quellenkritik könnte man sagen, eben gucken, woher kommt es eigentlich, wo hat der das abgeschrieben, stimmt es so, die eben wirklich versuchen, so gut es halt geht, objektiv zu sein. Ja. Und dieses, wie heißt das jetzt von Elon Musk?
Ich weiß nicht mehr.
Das ist nach so einer KI benannt, die er dann hat. Und da gibt es jetzt anscheinend im Englischsprachigen auch schon 700.000 Artikel.
Ach, was
und
sogar.
Da ist halt, dann fehlen dann eben zum Beispiel wichtige Informationen über Politiker
dass es homosexuelle Menschen gibt, vielleicht fehlt.
Ja, vielleicht auch das. Und es wird eben alles anscheinend von dieser KI generiert, die dann auch wiederum bei Wikipedia abschreibt.
Aber zensiert.
Genau, zensiert bzw. an Dinge einfach weglässt, weil die nicht in Musks oder der Maga-Bewegung ihr Weltbild reinpassen. Und ich meine, jetzt warten wir mal ab. Ne? In Russland gibt es ja auch schon seit Jahren dieses Rowiki heißt es, glaube ich.
Nicht.
Also russisches Wikipedia. Und wer weiß, vielleicht in China ist Wikipedia übrigens komplett abgeschaltet.
Ja.
Vielleicht gibt's, also wer weiß, ob es in 50 oder 100 Jahren die Wikipedia, die wir kennen, noch gibt oder welche Version sich durchsetzt. Vielleicht ist dann ja Musks Version die einzige und dann kann man
rückblickend. Es gibt halt Tausende.
Dann kann man rückblickend natürlich überlegen, ja, wie war denn vielleicht die Vorgängerversion? Was stand denn in diesem ursprünglichen Wikipedia eigentlich drin? Und man weiß es aber nicht, weil natürlich das neue Wikipedia, wie auch immer es dann heißen mag, bestimmte Dinge halt nicht mehr übernommen hat.
Also es geht
anders dargestellt
hat. Also im Prinzip, ich will nochmal zur Nordischen da zurück, Mythologie, es geht ein bisschen um Wissensverlust und um Macht.
Macht natürlich, die Deutungshoheit.
Genau, aber auch Wissensverlust, weil wir haben das jetzt so, bei uns gab es noch es ging ja Götter verloren, den brauchen wir nicht mehr.
Ja.
Der Gott nervt uns.
Genau, und den will ich nicht,
naja, der darf nicht Gott, mehr. Der Gott der Queerness, den schaffen wir jetzt ab, ja. So als Elon Musk. Und dann ist das Wissen darüber verloren gegangen oder irgendwelches so historisches Wissen. Und,
ja.
Und ja, okay, spannend.
Und das ist eben auch dann genau die Frage mit dem Beginn der Niederschrift. Also solange das einfach nur mündlich tradiert wird, hat man eben immer noch diese Metamorphosen, diese Veränderungen, dass sich eben auch die Götter über die Jahrhunderte wieder verändern. Und ab dem Moment, wo einer es einmal aufschreibt, hat er ja quasi den Anspruch zu sagen, so jetzt ist es aber endgültig
gemeißelt quasi.
Genau, wie die 10 Gebote.
Ja, ja.
Und dann damit kommt natürlich auch der Anspruch dann zu sagen, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich?
Ja.
Weil der schreibt doch das und der schreibt das.
Also ist eigentlich
und das widerspricht sich gerade.
Also du bist eigentlich ein bisschen gerade gegen die Schrift auch.
Ich meine...
Ja, nee, also ich bin ja voll gegen die Schrift. Ich als Daoist, weil danke, danke, ich chang Dao, also das aufgeschriebene Wort kann nicht ewig währen quasi. Das ist ja dieses Grundprinzip.
Platon würde jetzt natürlich sagen, die Schrift ist ja nur ein Abbild der Wahrheit und alles, was ein Abbild ist, entfernt sich immer weiter von der ursprünglichen Wahrheit. Insofern...
War Platon fast so klug wie Lao Tse, verrückt.
Wobei er verpackt es ja in den Mythos vom ägyptischen Pharao, der damals die Hieroglyphen verbieten wollte, als die Schrift eingeführt wurde. Weil er gesagt hat, dann lernen die Leute nichts mehr auswendig. Okay. Insofern, ich als Lehrer muss eigentlich per se gegen die Schrift sein. Und weil meine Schüler natürlich dann nichts mehr lernen.
Ja, eigentlich spannend. Also einfach dieses Tradieren von Geschichten, also mündliches Weitergeben von Tradition ist eigentlich schon spannend. Es gibt ja schon auch solche Kulturkreise, wo es einfach wichtig ist, dass du jetzt dem Lehrer erstmal zuhörst, einfach so.
Aber die Gefahr natürlich ist, ich meine, wir leben heute in einer Zeit, da ist das Wissen quasi explodiert. Wenn wir es nicht aufschreiben und fixieren würden, dann hätten wir eh schon das Allermeiste wieder verloren, das ist vollkommen klar. Aber die Gefahr dabei ist natürlich immer die, dass dann irgendwann das auch machtpolitisch verwendet werden kann, beziehungsweise die Deutungshoheit entsteht und dass eben manche Versionen auch verdrängt werden. Ob das jetzt aus tagespolitischem Kalkül heraus ist oder ob das einfach Überlieferungs, weil zum Beispiel die Bibliothek da halt abgebrannt ist oder der Server dann irgendwann abstürzt und keiner einen Screenshot gemacht hat. Könnte natürlich auch passieren. Das ist zweitrangig, weil sich eben dauerhaft nur ein paar Versionen wahrscheinlich durchsetzen werden.
Ich finde, mir fällt als erstes Sprache ein. Es gibt einfach voll viele Sprachen, die heute noch aussterben. Wenn man sagt, wir sprechen jetzt, also mich nervt es übrigens, hat neulich auch gesagt, dieser Dialekt hier, den findet er komisch. Und da habe ich mir gedacht, so Moment mal, Hochdeutsch ist eigentlich doch auch nur ein Dialekt, auf den man sich irgendwann mal geeinigt hat. Also bevor man jetzt gesagt hat, das ist das Schriftdeutsch, war das doch einfach auch nur ein Dialekt.
Ja.
Ja. Das ist ja völlig, also und... Also,
genau wie die Zeit. Ich bin ja großer Gegner der Zeitumstellung. Jetzt letzten Sonntag hatten wir immerhin eine Stunde gewonnen. Aber trotzdem ist es vollkommener Blödsinn, zweimal im Jahr die Zeit umzustellen.
Warum? Ja, ich finde es auch.
Und wer legt es eigentlich fest, dass wir jetzt in der, was haben wir jetzt gerade, Winterzeit?
Es ist Winterzeit, genau. Deswegen machen wir ja nordische Mythologie, weil der raue, kalte Winter. Ich muss jetzt trotzdem nochmal überlegen, ob wir noch was zusammenfassen müssen von dem heute.
Das wäre vielleicht nochmal ganz gut.
Genau, müssen wir davor noch ein Beispiel, auf das wir dann danach nochmal. Ein Beispiel zu dem Thema ist noch, dass, wo es ja noch so ist, ist ein bisschen Kochen, finde ich. Weil wenn man fragt, wie geht jetzt die echte Carbonara, kriegst du in Italien 30 verschiedene Antworten. Weil die werden das, von Dorf zu Dorf, manchmal von Straße zu Straße anders. Und bei uns ist außer
der Kartoffelsalat. Die Köhler-Spaghetti, gell? Die Köhler-Spaghetti.
Ja, genau,
Carbonara, genau. Carbon.
Genau, und die, das ist wie bei uns Kartoffelsalat. Also ich kenne so viele Leute, die sagen so, meine Oma, ich mache jetzt die Tradition von der Oma und meine Oma hat es am besten gemacht und bist du verrückt, dass du nimmst die falsche Kartoffelsorte und so weiter. Das ist, also da gibt es das noch, dass es so mündlich weitergemacht wird. Okay.
Aber das ist ja okay. Solange man jetzt nicht jede Spezialität aus jedem kleinen Kaff zum Weltpreisgekrönten, genau, oder zum Kriegsgrund erwähnt, weil die da 2 Löffel zu wenig Salz reingemacht haben. Oder sagt, das ist das Original und alles andere ist nur Kopie. Ja gut, dann lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben jetzt einen Überblick gemacht über die...
Willst du zusammenfassen?
Ich versuche mal, soweit ich es kann.
Sehr gut.
Wir haben einen Überblick gemacht über die Überlieferung der nordischen Sagen der nordischen Mythologie im weitesten Sinne. Und wir haben natürlich ein paar geringe Quellen aus der Antike. Dann haben wir sehr lange eigentlich nichts. Und im Mittelalter haben wir dann, weil diese Skaldendichtung ist ja nicht überliefert.
Die Skaldengedichte, es gibt noch ein paar andere, es gibt noch die irgendwelche Zaubersprüche.
Es gibt die Merseburger Zaubersprüche, genau, da wird aber nur ganz wenig erwähnt. Und es gibt so ganz vereinzelte Inschriften,
genau,
wo mal so ein Name lesbar ist, ja, wo man davon ausgeht, dass das Odin ist, aber da steht eigentlich nicht viel drin.
Genau.
Und dann haben wir also erst 1230 rum, sagtest du.
Der ist, glaube ich, 1240 ermordet worden, so sag mal so 1230
diesen
rum.
Diesen Snorri Sturluson auf Island.
Genau.
Das ist ja auch witzig, ne? Das, diese Insel, ja, da ganz am Rande Europas. Okay, und der schreibt es irgendwie auf und vermengt da anscheinend ziemlich viel miteinander und macht seine neue Version draus. Und sag nochmal, was vermengt er jetzt ganz
also
kurz?
Also er vermengt zum Beispiel aus dieser älteren Edda, aus der Prosa-Edda, er vermengt manchmal zwei Gründungsmythen oder Entstehungsschöpfungsmythen, kommen auf einmal beide vor, gleichzeitig so. Solche Sachen vermengt er. Dann ist immer noch die Frage, die haben ja neun Welten. Mhm. Und da gibt es eben auch die Theorien, dass die eine hatten diese eine Welt, die andere haben diese eine Welt angebetet. Mhm. Also er vermengt auch so lokale Kulte. Und dann nimmt er den Gott von den einen, zum Beispiel diesen Ullr, der davor schon präsent war.
Und also der Winter- und Jagdgott.
Und den gibt er noch auch noch so eine untergeordnete Rolle. Und dann nimmt er noch den Gott mit rein. Und das ist alles okay. So ein...
Und er baut sich dann auch, also sich und allen anderen baut er halt so einen Stammbaum dann irgendwie auch auf, ne?
So quasi,
also,
ja.
Also das, was wir jetzt kennen von der nordischen Mythologie,
hauptsächlich
ist...
Kommt
alles von dem Snorri Sturluson.
Ich würde sagen hauptsächlich, weil es eben noch dieses... Weissagung der Seherin, das gibt es eben auch noch.
Also es gibt noch ein paar andere kleinere Quellen, aber das ist so die Hauptquelle, die wir haben.
Genau.
Und wir wissen halt nicht genau, worauf der sich bezieht. Zum Teil schon, aber zum Teil
weiß
eben auch
genau
nicht. Und es lässt es für uns natürlich ein bisschen schwierig und offen, weil wir nicht wissen, wie war der Glaube davor, gab es da noch ganz viele andere Geschichten. Warum hat er das genommen, warum hat er das weggelassen,
genau, und
lauter so Fragen.
Es gibt noch zwei Sachen, die noch erschwerend hinzukommen, das habe ich vorhin schon gesagt, dass die Götter hatten Spitznamen und oft war das quasi der gleiche Gott, der aber anders genannt wurde. Und es gibt noch so ein paar Beispiele, wo ein Name zweimal vorkommt und bei ein paar Beispielen ist klar, dass das zwei komplett verschiedene Figuren sind, weil das eine ist ein Elch und das andere ist halt, oder es ist ein Hirsch, glaube ich, das eine ist ein Hirsch, genau, das eine ist ein Hirsch und das andere ist ein Zwerg, da weiß man, okay, nee, das ist nicht das Gleiche. Aber bei anderen ist es nicht ganz klar, ist das die gleiche Person, die hier die eine Sache macht und im anderen wird sie als Vater von irgendjemand erwähnt und so. Und das ist auch alles verwirrend. Und im Endeffekt ist es so, festzuhalten ist noch, man weiß, dass sehr, sehr viel verloren gegangen ist. Es ist ganz klar, ich sag kurz ein Beispiel, es gibt eine Geschichte, dass Thors Frau mal fremdgegangen ist. Die Geschichte kennt man aber nicht. Man weiß nur, dass es die gibt, weil die kommt an, die wird zweimal an zwei unterschiedlichen Stellen wird darauf angespielt. Also es gibt eine Geschichte, sagen so, ja, damals, als sich deine Frau betrogen hat, und dann gibt es noch eine ganz andere Geschichte von einer ganz anderen Quelle, wird es auch nochmal angespielt.
Ja.
Und man geht halt davon aus, dass das jeder wusste, aber das ist verloren gegangen. Und das macht das alles sehr wild und wir müssen uns jetzt...
Sehr undurchsichtig.
Wir müssen uns ein bisschen dran üben, das zu akzeptieren und vielleicht dann auch...
Und das heißt ja für uns aber auch, dass ein Stück weit wir da, ich nenne es jetzt mal, fast ein fiktionales Gebilde vor uns haben mit dieser nordischen Mythologie, das sicherlich irgendwo seine Vorbilder hatte, aber das zum Teil eben auch neu zusammengesetzt wurde und gar nicht so alt ist, wie man vielleicht denkt, wenn man so eine Torkette um den Hals trägt und denkt, die Germanen haben vor 2500 Jahren schon genau das und das geglaubt, dann müsste man halt eigentlich sagen, pass mal auf, das ist maximal 800 Jahre alt, was du da gerade dir zusammenreimst. Ja,
vielleicht sind schon auch 1000, aber viel mehr nicht.
Ja.
Also maximal sogar, man geht davon aus, maximal im Jahre 800, aber im Prinzip ja.
Aber dann hast du ja eigentlich recht gehabt, dass du dich nicht so an die nordische Mythologie rangetraut hast, weil die so kompliziert ist.
Genau. Und jetzt bin ich so ein bisschen drin, dass ich will es jetzt und ich verstehe es auch oft, dass das steht hier in diesem Lied von der Lieder-Edda und das steht hier bei Snorri, das weiß ich schon oft relativ gut. Und ich weiß nicht, ob das in Zukunft zu viel Verwirrung stiftet, ob man, also ich glaube, bei vielen Geschichten, die wir jetzt behandeln werden, wird man einfach so ein bisschen auch eine Mischung draus machen und vielleicht werde ich ab und zu mal erwähnen, so zum Beispiel gerade bei der Ragnarök finde ich es ganz spannend, nochmal zu erwähnen, was da die Unterschiede sind, weil die sind sehr plakativ, die Unterschiede. Das ist nicht kompliziert. Da können wir das machen. Und auch bei der nächsten Folge, wenn wir über die Entstehung, da werde ich so ein ganz, ganz bisschen auch was erwähnen, was der Unterschied ist. Aber sonst das nicht zu kompliziert machen, weil es ist schon viel.
Ja. Gut, also wir werden dann natürlich auf die Sagen, die jetzt quasi die gültigen sind, uns auch konzentrieren.
Also die gültigen Snorri Sturluson quasi und nicht die Lieder etwa so mehr
oder weniger. Eben wichtig, wie du schon gesagt hast, dass wir uns da eben bewusst sind, dass wir das auch nicht zu krampfhaft sehen, sondern dass das eben nicht unbedingt die Sage ist, die man sich jetzt vor 1500 Jahren abends am Kaminfeuer oder am Lagerfeuer erzählt.
Und das Gute ist ja auch, deswegen, man kann bei dem Thema eigentlich gar nicht wirklich was falsch machen, weil es gibt nicht so wirklich falsch und richtig, weil es ist ganz oft, also ich habe auf verschiedene Quellen da recherchiert, habe Bücher gelesen, Wikipedia recherchiert, was weiß ich, und es stand ganz oft, dass sich die Mythenforscher bis heute nicht einig sind, ob das der gleiche Gott ist oder nicht. Mhm. Es ist bis heute einfach nicht klar. Und das heißt, wenn ich sage, es ist schwierig, dann habe ich recht.
Das gut. Ist ja richtig taoistisch, kommt dir entgegen.
Ja, das wusste ich gar nicht. So diese Austausch zwischen. Gut, dann.
Alles klar. Wir sind gespannt auf die Götter, die uns Snorri da überliefert hat. Und jetzt machen wir erstmal einen leckeren Flammkuchen.
Wunderbar.